Dass Donald Trump mit seinem Zollhickhack schon eine ganze Menge Schaden angerichtet hat, das muss man, glaube ich, niemandem mehr erzählen. Stichwort Börsencrash und angeheizte US-Inflation. Aber mittlerweile erkennen viele Industrieunternehmen auch hierzulande, dass ein Zollkonflikt ein handfestes Problem für ihr Allerinnerstes bringen dürfte, ihre Produktion nämlich. Denn wenn auf Rohstoffe oder Vorprodukte, die man zum Produzieren braucht, plötzlich Zölle anfallen, dann kann es passieren, dass die gar nicht mehr geliefert werden. Zum Beispiel, weil es einfach zu teuer ist oder noch schlimmer, weil das Zulieferunternehmen einfach bankrott gegangen ist. Und so können Zölle dazu führen, dass der ganze Herstellungsprozess ins Stocken gerät. Stresstest für die Lieferketten. Das ist heute hier ein großes Thema im Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz.
SWR 1 Arbeitsplatz mit Michael Herr.
Hi, schön, dass ihr zuhört. 600 Tonnen iPhones, ungewöhnliche Mengenangabe für Handys. Aber was ist schon ungewöhnlich in der Wirtschaft in diesen Tagen, würde ich sagen. 600 Tonnen iPhones also soll Apple noch vor dem 2. April, also quasi auf den letzten Drücker, von Indien aus in die USA geliefert haben, damit es besonders schnell ging per Luftfracht. Um für das Amerika-Geschäft nochmal die Lager voll zu machen. Vor dem 3. April, an dem Donald Trump an seinem Liberation Day ja neue länderspezifische Pauschalzölle ankündigen sollte. Mittlerweile ist Trump bei seinen Zöllen zumindest vorübergehend wieder ein bisschen zurückgerudert. Mit Ausnahme von China gelten für die meisten Länder der Welt jetzt wieder Pauschalzölle in Höhe von 10%. Und trotzdem ist das iPhone-Hamstern ein ziemlich gutes Beispiel, zu welchen Mitteln Unternehmen greifen, wenn sie befürchten, dass ihr Geschäft wegen der Zölle in Gefahr geraten könnte. Und zwar nicht nur bei ihrem Endprodukt, wie jetzt bei Apple, sondern auch bei vielen Bauteilen und Rohstoffen. In diesen Tagen machen sich viele Unternehmen Sorgen um ihre Lieferketten. Wie Unternehmen im Südwesten dafür Lösungsansätze suchen, das hat SWR1-Reporter Wolfgang Brauer recherchiert.
Kleine Teile, große Wirkung. Der Zulieferer Eto in Stockach stellt elektromagnetische Komponenten und Ventile für die Autoindustrie her. Für Eto ist die Krise inzwischen Dauerzustand, klagt Firmenchef Michael Schwabe. Wegen der Absatzflaute in der Autoindustrie gibt es seit Januar Kurzarbeit. Und jetzt auch noch der Zollstreit.
Zum einen verteuern natürlich Zölle die Herstellprozesse. Auf der anderen Seite sind die sehr komplexen Herstellabläufe mit sehr internationalen Produktionsketten sehr sensibel auf Veränderungen. Und was da momentan eine große Rolle spielt, ist diese Unvorhersehbarkeit.
Die Controlling-Abteilung des Mittelständlers, der weltweit rund 2200 Menschen beschäftigt, muss deshalb Überstunden machen und schnell überlegen, wie die Warenströme am besten gelenkt werden können. Denn Eto fertigt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Mexiko, den USA, China und Indien. Selbst wenn halbfertige Teile innerhalb des Unternehmens mit den Vereinigten Staaten ausgetauscht würden, wären Zölle fällig. Die US-Produktion soll ausgebaut werden. Das bereitet diesen Mitarbeiterinnen in Stockach Kopfzerbrechen.
Da hängen auch ganz viele Arbeitsplätze dran und das macht einem natürlich Sorgen. Wir hoffen halt, dass die Arbeit, die wir jetzt hier noch haben, dass sie auch bei uns hier im Land bleibt und nicht ins Ausland gebracht wird.
Auch der Wagenhersteller Bizerba denkt darüber nach, wie er trotz der Zölle wettbewerbsfähig bleiben kann. Eine mögliche Lösung, mehr in den USA zu fertigen. Schon auf die Zölle während der ersten Trump-Regierung musste das Unternehmen aus Balingen reagieren, erinnert sich Firmenchef Andreas Kraut.
Genau in der letzten Amtszeit von Trump, da ging es ja schon los mit den China-Zöllen. Und wir haben von dort aus, von China, einiges nach USA direkt geliefert. Und das war natürlich unter den Bedingungen dann auch nicht mehr zielführend. Und da sind wir auf Serbien gekommen, da haben wir die Produktion aufgebaut und müssen jetzt wieder schauen, wie wir es dann in Serbien damit umgehen.
Denn für Produkte aus dem Balkanland wollen die USA 35% Zölle aufschlagen. Auch wenn jetzt zunächst auch für Serbien wieder ein Basiszoll in Höhe von 10% gilt. Die beiden Beispiele zeigen, wie verflochten die weltweite Produktion inzwischen ist. Besonders intensiv ist die globale Arbeitsteilung in der Autobranche. Bis zur Endmontage überqueren die rund 10.000 Teile eines PKWs viele Grenzen. Im Mai will die US-Regierung auch Autoteile mit einem Sonderzoll in Höhe von 25% belegen. Eine direkte Bedrohung für Arbeitsplätze bei Zulieferern im Südwesten, befürchtet Stefan Bratzel vom Automobilforschungsinstitut CAM.
In diesem hochvernetzten System sind die Zulieferer einer der großen Verlierer. Zum einen wird es weitere Verlagerungen Richtung USA geben und zum anderen heißt das eben, dass die Produktion, die in den Export gehen, geringer sein werden und entsprechend auch weniger Komponenten und Teile zugeliefert werden müssen und dafür dann eben auch weniger Menschen gebraucht werden.
Was nicht nur den Wohlstand in Deutschland schmälern dürfte, sondern weltweit. Schließlich versuchen Unternehmen, ihre Lieferketten möglichst effizient zu halten. auch um der Kundschaft attraktive Preise zu bieten. Jetzt könnten für die Lieferketten bald andere Kriterien gelten, erwartet Andreas Kraut vom Wagenhersteller Bizerba.
Prinzipiell müssen wir bei Bizerba, aber ich glaube, die gesamte Wirtschaft sich darauf einstellen, hier nicht mehr zu komplexe und komplizierte Lieferketten aufzubauen, sondern das eigentlich dann auch regional und ganz konkret anschauen, was das bedeutet.
Zurück zu den kurzen Wegen bei den Lieferketten. Das ist eine Schlussfolgerung, die man beim Wagenhersteller Bizerba aus Balingen aus dem Zollchaos ziehen könnte, wie unser Reporter Wolfgang Brauer recherchiert hat. Und jetzt geht's hier noch um einen ganz anderen Ansatz, den Unternehmen zum Schutz ihrer Lieferketten wählen können, einen eher technischen nämlich. Das Wormser Startup Crateflow hat eine KI entwickelt, die Unternehmen hilft, ihre Lieferkette störungsfrei zu halten. Dabei werden Vorhersagen gemacht zur künftigen Nachfrage nach Gütern, aber auch zu möglichen Problemen bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen. Crateflow ist wiederholt ausgezeichnet worden, zuletzt im Rahmen des Startup-Programms der rheinland-pfälzischen Landesregierung Grow in RLP. Markus Heid ist einer von zwei Gründern des Unternehmens. Herr Heid, gerade beugen sich ja viele Unternehmen über ihre Lieferkette. Fühlen Sie sich jetzt schon so ein bisschen als Gewinner des Zollkonflikts?
Die Frage kommt tatsächlich ziemlich häufig von einigen Unternehmen, ob unsere Modelle die Zölle quasi berücksichtigen können für unsere Vorhersagen. Und natürlich sieht man das aus ökonomischer Perspektive und aus weltwirtschaftlicher Perspektive sehr kritisch. Aber tatsächlich können unsere Modelle diese externen Faktoren berücksichtigen und so gesehen steigt unsere Nachfrage nach unserer Software natürlich schon in solchen Szenarien.
Also es kommen jetzt mehr Unternehmen bei Ihnen an und sagen, hier können Sie uns vielleicht helfen.
Tatsächlich ja. Also letzte Woche waren wir auf der Hannover Messe vertreten und da kamen wirklich Dutzende Unternehmen zu uns, die gesagt haben, hey, habt ihr eigentlich so einen externen Faktor, der irgendwie Trumps Laune mit berücksichtigt? Und natürlich, so ganz ist es nicht, aber wir können über Preisindizes dann schon auch die Zölle berücksichtigen.
Dann machen wir es doch mal direkt ganz konkret. Wenn jetzt mal ein Unternehmen aus dem Südwesten zu Ihnen kommt, das vielleicht einen Produktionsstützpunkt in den USA hat und befürchtet jetzt in den kommenden Monaten zum Beispiel nicht mehr an nötige Bauteile aus China ranzukommen, zu Preisen, die noch einigermaßen darstellbar sind, wie kann Ihre KI dann helfen?
Unsere KI wird quasi auf internen Daten trainiert, also historischen Verkäufen, aber eben auch externen Daten. Und diese externen Daten können zum Beispiel sowas wie Zölle mit einbeziehen. Also über Preisindizes, über Inflation und verschiedene KPIs können wir da einfach nochmal diese Disruptionen mit reinnehmen. Und da können wir dann genau vorhersagen, wie wird die Nachfrage für einzelne Produkte sein. Und auf unserer Plattform wird es dann jeweils runtergebrochen auf Einzelteile und Rohstoffe, die bestellt werden müssen. So können die Unternehmen dann quasi wesentlich besser planen und auf Disruptionen immer in Echtzeit reagieren.
Und dann würde die KI auch einen Vorschlag machen, okay, dann müssen wir im Zweifel ein Bauteil aus einer anderen Weltregion bestellen, weil es nicht mehr wirtschaftlich ist, das jetzt zum Beispiel aus China kommen zu lassen.
So würde ich es nicht formulieren, aber so in der Art quasi, weil eine Symbiose aus künstlicher Intelligenz und menschlicher Intelligenz besteht. Also die Insights und die Daten, die werden aus der KI gezogen, aber die strategische Entscheidung, die macht dann der Mensch und sagt, wir müssen jetzt woanders bestellen. Aber die Plattform hilft quasi in Echtzeit auf solche Disruptionen zu reagieren.
Also ich bekomme die Information, da gibt es ein Problem und dann können sich die Menschen, also die bekomme ich von der Maschine und dann können sich die Menschen drüber beugen und können da eine Lösung für entwickeln.
Genau. Das hat auch teilweise kulturelle Gründe, weil die Gesellschaft muss ja auch der KI vertrauen und deswegen wollten wir von Anfang an immer diesen Step dazwischen haben, dass der Experte, der wirklich schon seit 20 Jahren teilweise im Unternehmen arbeitet, da nochmal seine Expertise über das Modell stellen kann und die Daten einfach benutzt, um eine bessere Entscheidung zu treffen.
Ihre KI, die greift ja auch auf Informationen zum aktuellen Weltgeschehen zurück. Und solche Infos sind ja gerade in der aktuellen Situation besonders wertvoll. Wie funktioniert das denn ganz genau?
Wir bauen dafür verschiedene Parser und Crawler. Das heißt, wir gehen durchs Internet, durch verschiedene Datenquellen und sammeln Informationen, mit denen wir dann unsere Modelle bereichern können. Also neben den internen ERP-Daten, also historische Verkäufe zum Beispiel oder was gerade die Marketing- oder Vertriebsabteilung treibt, ziehen wir dann diese externen Faktoren hinzu und bereichern quasi unser Modell mit diesen Informationen.
Also da liest die KI sozusagen auch Zeitung im Internet mit?
So weit sind wir aktuell noch nicht. Also wir beschränken uns da eher auf Rohstoffpreise, Inflation, verschiedene Financial KPIs, die wir tatsächlich in Zahlen dann haben und so in unser Modell spielen können.
Sie sind ja jetzt Ende 20, Ihr Partner auch ungefähr in der Altersklasse. Warum beschäftigen Sie sich denn jetzt ausgerechnet mit internationalen Lieferketten? Was fasziniert Sie denn daran?
Tatsächlich sind wir mit dem Problem das erste Mal durch unsere Berufserfahrung in Berührung gekommen und haben da jeweils kennengelernt, dass es ein riesiger manueller Prozess ist, erstmal runterzubrechen, welche Rohstoffe brauchen ein Unternehmen und wie viele Produkte muss man überhaupt produzieren. Und als wir gesehen haben, wie viel manuelle Arbeit dahinter steckt, haben wir uns gedacht, hey, das können wir doch digitalisieren und das können wir automatisieren. Und so ist unsere Firma entstanden.
Auch wenn Sie jetzt sozusagen ein bisschen Rückenwind haben in Ihrem Geschäft durch die aktuelle politische Weltlage, Sie sind ja trotzdem immer noch im Wachstumsprozess, Ihr Startup. Und Startups brauchen ja bekanntermaßen auch Investorengeld. Wie sieht das denn bei Ihnen da aus?
Aktuell haben wir zwei Business Angels mit an Bord und kriegen auch tatsächlich viele Anfragen von anderen Investoren, auch institutionellen Investoren, die eben genau dieses Problem auch verstanden haben und sehen, dass es Zeichen der Zeit sind, sich quasi jetzt damit auseinanderzusetzen und mit KI eben diese Planungsrevolution voranzutreiben.
Wenn Sie jetzt mal ein bisschen nach vorne blicken, was wird denn die Folge des Handelskonflikts für die Lieferketten sein? Könnten die am Ende sogar weniger störanfällig sein, also wenn dieser Konflikt ausgestanden ist als davor?
Vermutlich schon, weil die Planungsprozesse aktuell nicht auf solche Situationen gemünzt sind und wir uns eher in einem Territorium bewegen, das für viele Planer einfach völlig unbekannt ist. Aber wenn man es einmal gesehen hat, dann ist es auch wieder leichter zu reproduzieren und die Prozesse werden immer klarer. Und auf der anderen Seite werden auch so Tools wie wir, die wirklich datengetrieben und KI-gestützt sind, immer bekannter und immer beliebter in der Industrie, so dass irgendwann hoffentlich alle Unternehmen die Planung so ausführen werden. Und es spiegelt sich dann auch wieder auf den Endkonsumenten weiter, weil Preise einfach günstiger werden und verschiedene Produkte immer zur Verfügung stehen.
Ja, selbstbewusst sind Sie beim Startup Crateflow. Das junge Unternehmen aus Worms hat eine KI entwickelt, die helfen soll, Lieferketten weniger störanfällig zu machen.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist bei uns traditionsgemäß Michael Felser, unser Mann für alle Rechtsfragen im Job. Und der hat in dieser Woche von uns eine Frage zum Thema Gehaltserhöhung auf den Schreibtisch bekommen. Kerstin aus Böhl-Igelheim bei Speyer bekommt nämlich von ihrem Chef seit einiger Zeit mehr Geld. Zusammen mit ein paar Kollegen, die haben sich zusammengetan und ihren Vorgesetzten danach gefragt. Super Sache, also erstmal diese Gehaltserhöhung. Aber jetzt gab es in ihrem Betrieb eine prozentuale Lohnerhöhung und zwar für alle Angestellten. Ausgenommen sind aber alle, die wie Kerstin dieses Jahr schon eine Gehaltserhöhung gekriegt haben. Und jetzt will unsere Hörerin natürlich wissen, ob ihr Arbeitgeber das darf, bestimmte Angestellte von einer allgemeinen Lohnerhöhung ausklammern, weil die davor schon individuell mehr Geld erhalten hatten. Interessante Frage, wie ich finde, und hier kommt die Antwort von unserem Experten.
Also ich würde sagen, die Frage ist aus Anwaltssicht, kann die auch umgekehrt gestellt werden. Müssten nicht alle, die nicht vorgesprochen haben, die Gehaltserhöhung vom Jahresanfang erhalten? Nein, Spaß beiseite. Der Arbeitgeber kann, wenn es sich nicht um einen Rechtsanspruch handelt, zum Beispiel eine tarifliche Gehaltserhöhung, aus sachlichen Gründen differenzieren. Also eine Ungleichbehandlung ist erlaubt, wenn es dafür einen sachlichen Grund gibt. Dann ist es nämlich keine Ungleichbehandlung mehr. Und ein solcher Grund kann in der Gehaltserhöhung zum Jahresanfang liegen, jedenfalls wenn diese nicht niedriger ausgefallen ist als die Übernahme der allgemeinen Lohnerhöhung. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das zulässig gewesen ist im Fall der Hörerin.
Also, wenn die Gehaltserhöhung für alle nicht in einem Tarifvertrag steht, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Chef Kerstin davon ausnehmen darf. So die Einschätzung von unserem Arbeitsrechtler Michael Felser.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Habt ihr euch das vielleicht auch schon mal gefragt? Warum dauert das eigentlich so lange, bis nach einem schweren Unfall die Fahrbahn wieder freigegeben wird? Weil die Verletzten ins Krankenhaus bringen, das sollte ja hoffentlich einigermaßen schnell gehen und auch Fahrzeuge wegzutransportieren oder Scherben wegzukehren, das sollte ja eigentlich nicht stundenlang dauern. Warum die Autobahn dann im Zweifel trotzdem ein bisschen länger gesperrt ist, das hat unter anderem mit einem Mann zu tun, den wir euch heute vorstellen. Dieter Wolpert ist Unfallsachverständiger bei der Prüfgesellschaft DEKRA in Heilbronn. Seit 25 Jahren ist sein Job rekonstruieren, was genau zu einem schweren Unfall geführt hat und wer im Zweifel die Schuld daran trägt. Und erst wenn der seinen Job gemacht hat, darf die Unfallstelle überhaupt erst geräumt werden. SWR1-Reporter Raphael Moos stellt ihn und seinen Job vor.
Stellen Sie sich vor, es ist spätabends. Auf der Autobahn gab es einen tödlichen Unfall. Zeugen widersprechen sich. Die Polizei bittet die Staatsanwaltschaft, einen Gutachter zu beauftragen. Die ruft bei Dieter Wolpert an und schickt ihn sofort zur Unfallstelle. Zwischen Blaulichtern und Trümmerteilen beginnt der Kfz-Sachverständige seine Arbeit.
Wir achten zunächst einmal auf Fahrbahnspuren, das sind Schleuderspuren, Reifenspuren. Wichtig sind Flüssigkeitsspuren. Ich muss auf jeden Fall die Kollisionsstelle finden und dann die Unfallendstände. Ist es quasi wie ein Puzzle.
Er markiert die Spuren, hofft, dass das Ölbindemittel der Feuerwehr diese nicht verdeckt hat, macht Bilder und lässt anschließend seine Fotodrohne fliegen. Erst wenn er fertig ist, dürfen Abschleppdienst und Leichenwagen die Unfallstelle räumen.
Im Laufe der Zeit stumpft man natürlich ab. Im Moment der Unfallaufnahme sind es alles für mich Sachen. Klingt zwar hart, aber es ist halt so, aber es ist ja Selbstschutz.
Mit spezieller Software werden später im Büro die Bilder ausgewertet. Erst hier kann er Geschwindigkeit und Sichtwinkel genau errechnen. Bei neuen Autos fließen auch Daten der Blackbox EDR mit ein. Manchmal muss Wolpert zudem in die Gerichtsmedizin fahren.
Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fußgängerunfall habe, dann muss ich ja wissen, ob der von links oder von rechts in die Straße reingelaufen ist. Und das kriegt man halt übers Verletzungsmuster drin raus. Und das sind einfach Betrachtungsweise, die man braucht.
Auch die Unfallwracks schaut er sich genau an.
Wobei technische Defekte sind äußerst selten, habe ich in meiner Karriere, ich glaube, nur einmal erlebt.
Hat Dieter Wolpert alle Informationen zu einem Unfall zusammen, schreibt er sein Gutachten. Die haben im Schnitt etwa 30 Seiten. 120 Verkehrsunfälle analysiert er im Jahr. Vor Gericht stellt er seine Ergebnisse vor, beantwortet Fragen.
Wir sind nicht dazu da, um irgendjemanden in die Pfanne zu hauen, sondern vielleicht einmal zu entlasten. In erster Linie geht es um die Sache, völlig wertneutral, damit wir den Unfallablauf klären.
Kfz-Sachverständiger kann sich im Prinzip jeder nennen. Der Begriff ist nicht geschützt. Die DEKRA legt deshalb Wert auf ein abgeschlossenes Ingenieurstudium, eine längere Zusatzausbildung und viel Erfahrung. Über den Verdienst sagt Wolpert:
Durchschnitt des Ingenieurgehalt, der mit der Gehälter jetzt in der Automobilindustrie vergleichbar ist.
Auch wenn die häufigen Rufbereitschaften manchmal schwer mit dem Privatleben vereinbar sind, tauschen würde er nicht.
Jeder Fall ist anders. Und wenn man an der Technik Interesse hat, dann ist es ein wirklich abwechslungsreicher Job und man erlebt Dinge, die ein anderer nicht erlebt. Und vor allem, man kann auch dann aus einem großen Puzzle was zusammensetzen und hat dann am Ende ein vernünftiges Ergebnis.
Also, abgebrüht ist er auf jeden Fall, der Unfallsachverständige Dieter Wolpert. Muss er wahrscheinlich auch sein in seinem Job, in dem er mit so viel Leid konfrontiert wird. SWR1-Reporter Raphael Moos hat ihn uns vorgestellt. Und das war's auch schon wieder für diese Woche mit dem Podcast von SWR1 Arbeitsplatz. Ich sag vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Michael Herr. Ciao.
Eins gehört. SWR1.